beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Es fühlt sich an wie Hunger, aber es sitzt nicht im Magen. Er erfasst den ganzen Menschen. Der Hunger nach Leben, dem richtigen Leben, dem wahren Leben. Es ist das Gefühl, dass noch etwas Wesentliches fehlt. Etwas, das der Alltag mit all seinen Aufgaben nicht bietet. Dahinter steckt die Sehnsucht nach einem heilen Leben, in dem man vollkommen versöhnt ist mit sich, mit anderen und mit Gott. Nur, wie kann man das erreichen? Und wenn man es erreicht hat, wie kann man es bewahren? So soll es bleiben, ist ein Lied von einem Popduo, Ich und Ich. Da heißt es, ich warte schon so lange auf einen Moment. Ich bin auf der Suche nach 100%. Die Suche nach dem perfekten Leben, nach 100%. Die Sehnsucht nach diesem wirklich einen Moment, wo man den ganzen Sinn des Lebens erfassen kann, hält leider nicht ewig an. Auch solch ein Moment hat seine Zeit, danach vergeht er. Was bleiben kann, ist die Sehnsucht danach. Die einen denken oder erinnern sich gerne an ihren Hochzeitstag, andere an den ersten Tag ihrer Beziehung. Solche perfekte Momente sind 100%. Andere wiederum stürzen sich in die Erlebnisgesellschaft. Das Spektakuläre ist wichtig. Getrieben von der Sorge, womöglich irgendetwas zu verpassen, möchte man Bedeutendes doch immer mitnehmen aus dem Leben. Wenn im Facebook was gepostet oder wenn getwittert wird oder wenn im wirklichen Leben dann doch mal was geschieht. Das gibt dem eigenen Leben dann Bedeutung und Sinn. Andere stürzen sich in ihre Beziehungen. Sie erwarten von dem anderen genau das Leben, was sie selber nicht leisten können, aber erwarten, dass es für sie geleistet wird. Mir scheint, daran scheitern viele Beziehungen. Die eigenen Möglichkeiten sind begrenzt. Aber bei Gott erfahren wir etwas und erspüren, dass Leben mehr bedeutet als das, was wir uns vorstellen können. Hier auf diesem Bild gibt es viele Begriffe von Menschen, die sich hundertprozentiges Leben für sich vorstellen. Und wenn man mal googelt, dann gibt es zu diesem Begriff des guten Lebens etwa 2 Millionen Einträge. Die habe ich natürlich alle für diese Predigt gelesen. Dann aber kommt der Moment, an dem eine Tür von außen geöffnet werden muss. Der richtige Mensch steht im Türrahmen, der richtige Moment für uns. Es liegt nicht in unserer Hand. All das muss uns geschenkt werden. 100%, die Glücksmomente des Lebens sind ein Geschenk Gottes. Im normalen Alltag, wo Gott unserem Leben einen tiefen Sinn verleiht. Ich habe mich entschlossen, für heute nicht einen bestimmten Predigttext herauszusuchen, sondern euch mitzunehmen, über diese Frage nachzudenken, das gute Leben im Alten Testament. Die Doppelsinnigkeit dieses Themas darf auch euch herausfordern, wie das bei mir geschehen ist in den letzten Wochen, wo ich mich mit diesem Thema befasst habe. Das Alte Testament, wenn man das entdecken will, ist lebensnah und voller Erzählungen vom Leben. Meine Idealvorstellung für diese Predigt und diesen Gottesdienst war, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Ich habe 3 Schachteln Pralinen mitgebracht. Im Laufe der Predigt wird dann zu jedem der einzelnen Predigtpunkte so eine Praline erscheinen. Und eine der beiden, die hier vorne sitzen, werden dann durch die Reihen gehen. Ihr dürft euch melden, wer eine Praline haben möchte. Und dann kann man sich zu jedem Predigtpunkt eine Praline dann herausnehmen. Also jeweils eine Person ist zu einem Predigtpunkt der Glückliche, der Leben schmecken kann und sich das Leben, den Gottesdienst versüßen kann. Aber wie das eben so bei Pralinen und beim Leben ist, die einen treffen unseren Geschmack und die anderen mögen wir überhaupt nicht. Das gilt auch für einige Punkte meiner Predigt. Drei Verpackungen also, denn die Verpackung ist ja auch wichtig. Was heißt das Leben im Alten Testament? Die zweite, was heißt Gutes zu leben? Und das dritte beantwortet die Frage, was ist denn wichtiger als Leben? Aus der ersten Schachtel die erste Praline. Wer also eine mag, der darf sich melden. Rita Kamenowski wird euch eine anbieten. Der Zufallsgenerator entscheidet dann. Leben heißt sich bewegen, heißt atmen. Unbelebte Natur ist im Alten Testament ohne Fortbewegung. Alles, was sich bewegt, lebt. In der Schöpfungsgeschichte wird das Leben beschrieben. Der fünfte Tag der Schöpfungsgeschichte heißt, es wimmelte das Wasser von lebendigen Wesen und Vögel sollen fliegen über der Erde und unter der Feste des Himmels. Und die großen Seetiere und alle Lebewesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihren Arten, und alle geflügelten Tiere nach ihren Arten. Und der Herr sah, dass es sehr gut war. 1. Mose 1, 21, 22. Spüren wir, wie Bewegung in die Schöpfung kommt? Da werden ganz viele Bilder in einem Bild festgehalten. Es ist die Einsicht, dass das Leben Bewegung ist, dass Leben vielschichtig, vieldeutig ist und sich vermehrt. Die Theologen des Alten Testamentes, die Priester, reden davon, dass Leben eine Gabe, ein Geschenk Gottes ist. Und in dem zweiten Schöpfungsbericht, da braucht es keine 6 Tage, ehe der Mensch geschaffen ist, sondern da setzt der zweite Schöpfungsbericht genau an diesem Punkt an. Zu der Zeit, als Gott der Himmel, Herr Himmel und Erde machte, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub, und er blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Leben heißt atmen. Ganz anschaulich handelt Gott. Doch noch entscheidender ist der Lebensatem. Und zwar, dass der Mensch eine lebendige Seele wird. Durch den Atem Gottes. Wir spüren die psychische Dimension. Wenn wir testen wollen, ob jemand noch lebt, dann prüfen wir, ob er noch atmet. Atmet ihr noch? Nein, die, die nicht mehr atmen, die kann ich gar nicht mehr fragen. Ganz selbstverständlich ist das für uns, dass wir leben, dass wir atmen. Theologisch atmet der Mensch, weil er von Gott beatmet wurde. Gutes Leben heißt atmen, sich bewegen. Der Mensch hat nicht eine Seele, die man irgendwo feststellen kann, sondern der Mensch ist Seele. Er ist Kehle, Nefesh, er ist Bedürftigkeit, er ist Sehnsucht. Das ist das Leben. Gott blies Lebensatmen in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Zweite Praline. Leben heißt Überleben. Wer jetzt überleben möchte, der ist dran. Und zu diesem Stichwort fiel mir ein Bild ein, das mein Leben auch ein bisschen prägt. Auf gepackten Koffern sitzen wenn das Leben weiterzieht. Überleben hat etwas damit zu tun, wie wir leben, die Art, wie wir leben. Ein ganz altes Bekenntnis im Judentum heißt, ein umherziehender Aramäer war mein Vater. 5. Buch Mose 26,5. Es erinnert daran, dass der Stammvater Abraham ein Nomade gewesen ist. Immer im Aufbruch, immer unterwegs. Nomade sein ist kein Beruf von 8 bis 16 Uhr. Es ist eine Existenz, eine Lebensweise. Nomade zu sein heißt, im Einklang mit den Bedingungen der Natur zu leben. Im Rhythmus der Umwelt, in Trocken- und Regenzeiten die richtige Stelle kennen, sich im Gelände orientieren, nicht dauerhaft sesshaft werden, immer wieder Zelte ab- und aufbauen. Und das ist anstrengend. Und das gehört zum Leben auch dazu. Fast ist das eine Beschreibung unserer heutigen Arbeitswelt. Immer flexibel sein, immer interessiert, immer bereit zur Selbstverwirklichung, zur Selbstentfaltung, aber immer weniger Geld. Und machen wir uns das nicht vor, so ist das Leben über all die Zeiten geprägt. Leben braucht Herkunft und Leben braucht Identität. Israel weiß, dass es aus dem Nomadentum kommt, aus bescheidenen, einfachen Verhältnissen. Und trotzdem wussten sie, dass sie immer mobil sein mussten. Mobil zwischen den Residenzen, auf Wanderschaft, auf der Suche nach Weide. Das ist die Erinnerung Israels an Leben. Aber Israel hat eine sehr positive Sicht auf diese Lebensweise. Die Zeit der Wüste wird zum goldenen Zeitalter. Eine Zeit, in der man noch unmittelbar Kontakt mit Gott hatte. Nicht der Wahnsinn der Städter, nicht Krieg, nicht Blut für Öl, nicht Eliten, nicht Ober- und Unterschichten, nicht Arbeitsfaktoren, Sollzeiten und Protokollierungspflichten, wie das heute ist. Nein, Leben. Und Leben bedeutet Essen und Trinken, sein Brot herzustellen, das Mehl zu mahlen, zu kneten, zu backen. Ein Tag verging, ehe man gebackenes Brot essen konnte. Von der Instant-Gesellschaft war noch keine Rede. Genuss war Teil des Lebens. Ich hoffe, dass die beiden, die eine Praline jetzt zu sich genommen haben, das auch bestätigen können. Und wir beten in dem Gebet Jesu, nicht wie Luther übersetzt, das tägliche Brot gib uns heute, sondern im Griechischen heißt das Brot für den morgigen Tag gib uns heute. Immer in dem Bewusstsein, dass Gott schon im Vorhinein für uns sorgt und heute das uns gibt, was wir morgen brauchen. Habt ihr eure letzte Mahlzeit genossen, gut gefrühstückt? Das ist gutes Leben. Leben heißt Überleben. Und dazu gehörten auch Kinder. Kinder sind eine Gabe Gottes, heißt es in dem Psalmen, Psalm 127. Für Israel war das sehr notwendig. Kinderreichtum sicherte das Überleben einer Familie. Von Abraham wird erzählt, dass seine Frau Sarah unfruchtbar war. Für eine Nomadenfamilie sehr bedrohlich. Rente gab es nicht, sicher war alles schon gar nicht. Es gab keine Sozialkassen, Kinder waren der Lebensunterhalt für die Zukunft. So musste Abraham eine Lösung finden für eine Frau, die unfruchtbar ist. Dann nimmt er seine Magd Hagar als Leihmutter, die ihm einen Sohn zur Welt bringt. Aber eine Einsicht des Alten Testamentes, wie für uns heute, ist auch, beim Überlegen braucht man Psychologie. Nachdem Hagar ein Kind bekommt, wird sie arrogant gegenüber der Sarah. Diese wird gering geachtet. Und Sarah ihrerseits wird eifersüchtig auf ihre Konkurrentin. Zickenkrieg zwischen den Oberschwestern. Israel erzählt von den Stammmüttern Sarah, Rahel und Rebekka, dass alle drei zunächst einmal unfruchtbar waren. Jedes Mal aber verdankt die Geburt eines Kindes dem Eingreifen Gottes. Wenn wir so die Genealogien im Alten und Neuen Testament lesen, denken wir Namen über Namen, was soll das? Wir müssten die Person, jede dieser aufgeführten Personen mit ihrem Leben einmal nachspüren. Wir werden merken, wie sehr Interessantes im Blick auf das Eingreifen Gottes wir feststellen können. Es braucht Gottes Güte, damit es überhaupt Gottes Zukunft gibt für uns. Aber die Konkurrenz zu Hagar ist damit nicht befriedet. Sie schickt Hagar in die Wüste. Und da heißt Leben überleben. Denn die Wüste hat auch Todeserfahrungen. Genesis 18 und 21 ist diese Situation beschrieben. Und dann wendet sich Gott an Hagar. Was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht. Steh auf, nimm den Knaben, halt ihn fest an deiner Hand. Zu einem Volk will ich ihn machen. Und nach dem Zuspruch der Trostlosigkeit öffnet Gott die Augen von Hagar. Wasser ist da, eine Ressource zum Überleben. Leben heißt Überleben. Ja, die Lebensbedingungen können hart sein bis zum Tod. Und es braucht Brunnen, Wasser in der Wüste. Es braucht eine neue Perspektive. Eine Auseinandersetzung in der Familie des Abrahams. Sie hält an bis in die heutige Zeit. Die Auseinandersetzung zwischen Israeliten und Arabern. Gutes Leben heißt Überleben. Und dort, wo man mit dem Leben nicht vernünftig umgeht, könnte es sein, dass Jahrhunderte später andere die Konsequenzen tragen müssen. Eine nächste Praline. Gutes Leben heißt Leben in Beziehungen. Das Leben im Nomadenzelt ist immer ein offenes Leben. Jeder darf kommen. Jeder ist eingeladen. Die orientalische Gesellschaft ist eine gastfreundliche. Man bietet dem Gast Essen und Trinken an. Und wenn keine Vorräte auf Lager sind, dann ist man trotzdem großzügig. Wenn ein Orientale ein Mahl anbietet, dann in der ganzen Vielfalt dessen, was seine Vorräte hergeben. Und jetzt kommt's. Und er rechnet sich aus, was am Ende noch da ist. Orientalische Gastfreundschaft richtet sich nach dem, was nach dem Buffet noch übrig bleibt. Je mehr übrig bleibt, desto gastfreundlicher ist man gewesen. Wir Deutsche rechnen anders, man übersehe die Pauschalisierung, da wird gewogen und gerechnet. Es soll für alle reichen, aber es soll auch nichts übrig bleiben. Gutes Leben im Alten Testament ist verschwenderisch, großzügig. Zu Abraham kommen drei Männer zu Besuch und er bewirtet sie, als ob Gott selbst persönlich anwesend sei. Genesis 18, 6 bis 8. Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, schnell, nimm drei Feinmehl, knete es, backe Brot. Auch zu den Rindern lief Abraham und nahm ein zartes, schönes Kalb und gab es dem Knecht. Der bereitete es allen zu. Dann nahm er Butter und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Wir lesen, frisches Brot, saftiges Kalbsteak. Das ist es, was für Abraham gutes Leben bedeutet. Leben heißt, in Beziehungen leben zu anderen Menschen und zu Gott. Und dann heißt Leben ein Leben in Gemeinschaft. Bitter oder süß wird die nächste Praline sein, je nach Geschmacksrichtung. Wir werden gucken, ob sie euch schmeckt. Der Mensch lebt immer als Teil einer Gemeinschaft, einer Familie, einer Generation. Und unsere Sehnsucht ist immer eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und das wird hörbar in der zweiten Schöpfungserzählung. Nachdem Gott den Menschen, und Mensch heißt hier den Mann, geschaffen hat und einen Garten, in dem dieser lebte, bemerkt Gott, dass etwas nicht gut ist in der Schöpfung. Das irritiert doch. Genesis 2,18. Und der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Leben ohne Gemeinschaft, Leben ohne Gegenüber findet im Alten Testament nicht gut. Gott fand es nicht gut, dass Adam, also der Mensch, alleine einsam war. Jeder Mensch braucht ein Gegenüber, eine Gemeinschaft. Und die Issa, die Männin oder die Frau, entspricht dem Is, dem Menschen, dem Mann. Sie ist eine Hilfe zum Leben, eine Hilfe aus dem Alleinsein. Und da mögen Männer heute mal richtig hinhören. Es geht nicht darum, dass die Frau eine Aushilfe ist, eine Putzhilfe, eine Hilfe in Garten- und Hausarbeit. Das ist nicht, das könnten vielleicht die Auswüchse des sogenannten Sündenfalls sein, aber dafür hat Gott die Frau nicht geschaffen, sondern als Hilfe aus der Einsamkeit, als Hilfe aus dem Alleinsein. Gut für den Mann, vielleicht eine Herausforderung für die Frau. Aber auf jeden Fall ein Leben in Gemeinschaft. Gott bildete den Menschen und dann ließ er einen Tiefschlaf auf den Mensch fallen und er machte von der Seite, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Da sprach der Mensch: Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Der erste Moment in der Schöpfung, wo es einen Jubelruf, eine Begeisterung gibt, das ist es. Das ist der Moment, auf den der Mann gewartet hatte. Es gibt ein Gegenüber. Der Mensch ist begeistert, seinesgleichen in einem anderen zu entdecken, eine andere Person vor sich zu haben und doch gleich geschaffen. Leben heißt in Beziehung leben. Gutes Leben heißt aber auch Ansehen erleben, Ansehen schenken und Ansehen fördern. Jeden Sonntag wird dieser Segensspruch, der aaronitische Segen, ausgesprochen, dass Gott gnädig auf uns sehen möge, dass er uns ansieht und damit Ansehen gibt. Leben braucht eben ein Du, eine Anrede, eine Antwort, tragischerweise aber realistisch auch. Es gibt die Geschichte von Kain und Abel, die die meisten von uns kennen. Zwei Brüder, die unterschiedliche Lebensweisen haben. Der eine Jäger, der andere Bauer. Beide gleich, weil sie Geschwister sind. Sie könnten sich idealerweise ergänzen. Und sie fallen in eine tiefe Rivalität, die Rivalität ums Ansehen. Heute uns gar nicht bekannt. Beide Brüder bringen ein Dankopfer. Und der Herr sah auf das Opfer Abels, aber auf Kain und sein Opfer sah er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Blick senkte sich. Gutes Leben ist von der Gemeinschaft, von Dankbarkeit Gott gegenüber geprägt. Jedoch gegenüber den Geschwistern erleben wir, wie wieder das Leben zwischen den Fingern zerrinnt, wenn ein anderer einem nicht mehr Ansehen gibt und wenn man einander nicht mehr ansehen kann, wenn man einander vorbeiguckt oder den Blick senkt. Kain kann seinem Bruder nicht mehr auf Augenhöhe begegnen. Er ist eifersüchtig auf das Ansehen des anderen. Er senkt den Blick, weil der andere erfolgreicher ist als er. Entscheidend ist, in diesem biblischen Bericht, wie Kain mit diesem gekränkten Ansehen umgeht. Er ist blind vor Wut, Gott warnt ihn, aber Kain ist außer sich. Er kehrt Gott den Rücken, geht auf das Feld zurück und erschlägt seinen Bruder hinterrücks. Im Spiegel dieser Geschichte erkennen wir, wie wichtig Ansehen ist, auch für eine Gemeinschaft, für das Leben mit Gott und das Leben mit Menschen. Abel kann kein Wort sagen. Abel ist stumm, aber sein Blut schreit zum Himmel, denn Leben heißt auch Bluten. Und es gehört zu den alttestamentlichen Vorstellungen, im Blut ist das Leben. Darum muss Blutvergießen verhindert werden. Der Brudermörder Kain wird nicht der Lynchjustiz überlassen, sondern unter Gottes Schutz gestellt. Das Kains Mal soll ihn vor Blutrache schützen. Gott ermöglicht einem Menschen auch nach solch einer Tat weiter leben. Und das Alte Testament macht deutlich, die Welt ist voller Gewalt, im hebräischen Kamas. Und zwar in einem Maß, das das gute Leben völlig unmöglich macht. Darum erlässt Gott ein Bluttabu, Genesis 9, Vers 6, wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll für den Wert des getöteten Menschen vergossen werden. Leben heißt Leben schützen. Leben heißt aber auch sterben. Und diese Praline gefällt den allerwenigsten. Wer denkt schon mitten im Leben an das Sterben? Wir in unserer aufgeklärten Gesellschaft haben das Sterben verbannt. Das abnehmende Leben gehört in Seniorenresidenzen, in Pflegeheime, in Krankenhäuser. Und zu Ende gegangenes Leben gehört irgendwo in eine Sterbekammer. Nein, mit Tod möchte man sich nicht auseinandersetzen. Wer würde schon in der Mitte des Lebens ein Testament machen? Tragischerweise gibt es vielleicht in der kommenden Woche einen Unfall, das Leben ist zu Ende. Wer hat das Leben in seiner Hand? Wer kann sicher sein, dass er 80, 90 oder 100 wird? Das Alte Testament erträumt sich nicht das gute Leben oder den Tod, sondern der Tod gehört in das Leben mit hinein. Leben heißt sterben. Der Mensch, er ist aus Ton geschaffen, wird auf die Erde, der Adama, gesetzt und dort wird er zu Staub wieder werden. Der Erdling muss wieder zur Erde werden. Aber im Prediger, in Kohelet 3, eine andere Sicht. Das Geschick der Menschen gleicht dem Geschick der Tiere. Es trifft sie deshalb das gleiche Schicksal. Jene müssen sterben wie diese. Aus dem Staub sind sie alle entstanden, alle kehren zum Staub zurück. So sah ich, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freut bei seinem Tun. Das ist ein Teil. Ein Aufruf, jetzt zu leben. Angesichts der Sterblichkeit, jetzt zu leben. Jetzt ist Leben dran. Mit Freunden zu essen, zu trinken, zu arbeiten, Gemeinschaft zu haben, den Tag genießen, carpe diem. Deshalb ist Sterben etwas Erwartbares. Die Lebensklugheit, die Weisheit, die liegt darin, dass der Mensch realistisch einschätzen kann, dass auch er sterben muss und damit den Tod bejahen muss. Die Kunst zu sterben und die Kunst zu leben, sie bedingen einander. Das mag hart sein. Leben ist gefährdet, mitten im Leben. Und mitten im Leben gibt es auch Todeserfahrungen. Im Alten Testament ist Leben und Tod nicht ein bestimmter abgegrenzter Bereich, sondern jede Art die das Leben mindert, wird als Tod beschrieben, als Sterben. Jede destruktive Macht wird so verstanden. Alles, was das Leben mindert oder bedroht, das kann Krankheit sein, Anfeindungen, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Krieg, Naturkatastrophen, Mobbing. Und am Ende des Gebetes Jesu beten wir: und erlöse uns von Bösem. Nicht von dem Bösen, wie Luther übersetzt, dem Teufel, sondern von bösem Tun der Menschen. Erlöse uns von Bösem. Marc Chagall hat dieses Bild gemalt, der verzweifelte Hiob. Hiob ist eines der dunkelsten Texte, Hiob 3, und veranschaulicht die Lage des Hiobs. Er verflucht seine Geburt, den Tag, sein Empfängnis und überhaupt noch das Erleben muss. Denn leben müssen heißt für ihn leiden müssen. Und er erlaubt sich Bilder der Todessehnsucht auszumalen. Hören wir einmal für einen Moment hin. Hiob leidet unschuldig. Und dem könnte man denken, naja, Selbstschuld, nicht vorgesorgt, falsch verhalten. Nein, es brach alles über ihn herein. An einem Tag verliert er seinen Reichtum, seine Kinder und seine Gesundheit. Stellen wir uns vor, an einem Tag würden wir unser Haus, unser Auto, unseren Arbeitsplatz und unsere Gesundheit verlieren. Er verliert alles. Und dann sagte: ich lege dann jetzt schon und ruhte aus. Ich schlief und hätte Ruhe. Bei Königen und Ratsherren dieser Erde, die sich Gräber erbauen, die jetzt schon verfallen, oder bei Fürsten, die Gold besaßen, mit Silber ihre Häuser füllten, da lege ich. Ich wäre eine verscharrte Fehlgeburt, wie Kinder, die nie das Licht erblicken. Die Stimme des Treibers hören sie nicht, die Kleinen sind dort wie die Großen, frei ist der Sklave von seinen Herrn. Das sind Worte eines Lebensmüden. Er ersehnt sich einen Ort der Ruhe. Keine sozialen Unterschiede, kein Reichtum, kein Ort von Freiheit und Gleichheit. Gutes Leben könnte bedeuten, endlich schlafen können, durchschlafen können, nicht im Wettbewerb zu sein von Ehre und Reichtum, nicht angetrieben werden von den Antreibern unserer Gesellschaft, nicht zwischen Groß und Klein unterscheiden müssen, zwischen Klinikchef, Oberarzt und Oberschwester. Was wäre das für ein gutes Leben? Lebensmüde Gedanken zu äußern, ist ganz wichtig, auch in der Seelsorge, dem anderen die Möglichkeit geben, einmal zu sagen: was wäre, wenn ich sterben würde? Es wären Aussagen über die Sehnsucht nach dem Leben, wie ein Mensch sich das wirkliche Leben vorstellt. Und nicht zuletzt heißt gutes Leben Gott loben. Natürlich gibt es auch ein zu früh für den Tod. Im Psalm 88 heißt es: wirst du an den Toten Wunder tun und werden Schatten aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man denn im Grab von deiner Huld, von deiner Treue im Totenreich? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt und deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenen? Wir spüren, die Antwort müsste heißen: nein, nein. Der Beter versucht, Gott zu überlisten. Was hast du davon, sagt der Gott, wenn ich jetzt sterben würde? Im Alten Testament loben die Toten Gott nicht. Nur die Lebenden sind es, die Gott loben. Der Tod ist das Argument gegen Gott. Gottes Interesse muss es sein, ihn am Leben zu halten, damit er sein Zeuge ist. Darum heißt es: Gott hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern am Leben. Angesichts des Todes klammert aber er Gott nicht aus. Er will einer von denen sein, die Gott loben. Oder anders gesagt, in Beziehung bleiben mit Gott. Eine überzeugende Parallele findet sich in einer jüdischen Überlieferung. Da sitzen in Wilna nach dem Zweiten Weltkrieg Rabbinen zusammen und debattieren über die Frage, wer ist schuld am Holocaust? Lange zieht sich die Debatte bis spät in die Nacht. Dann haben sie eine Antwort. Schuldig ist Gott. Und sie verurteilen ihn. Es herrscht lange Schweigen. Es war finster. Nach einiger Zeit geht die Sonne auf. Ein Rabbi öffnet das Fenster und sagt, der Morgen kommt. Es ist Zeit für das Morgengebet. Lasst uns Gott loben. Das ist unbedingtes Vertrauen, durch die Krise des Bruches mit Gott hindurchgegangen, um dennoch die Beziehung zu diesem Gott neu aufzunehmen. Wieder Gottes Gegenwart zu spüren. Wer verliebt ist und in der Gegenwart des Geliebten ist, für den sieht die Welt anders aus. Preist den Herrn und ruft seinen Namen aus. Gutes Leben und Dankbarkeit gehören zusammen. Und nun habe ich euch eine zweite Schachtel mitgebracht. Sie ist kleiner, damit auch kürzer. Die Gedanken. Eine zweite Schachtel. Sie ist klein, schwarz und stark. So wie das Leben ist, das Gute. Wer hat Mut, diese Praline für sich auszuwählen? Klein, schwarz und stark. Das Leben braucht Weisheit. Und das ist das Wie des Tuns. Wie leben? Weise sein. Wer Wissen hat, ist noch nicht weise. Aber weise kann man ohne Wissen nicht sein. Weisheit zeigt, wie ein Mensch gut leben kann, das Gute umsetzen kann. Wohl dem Menschen, der Weisheit gefunden hat, dem Menschen, dem Einsicht zuteil wird, sie zu erwerben. Sie ist besser als Silber und ist besser, sie zu gewinnen als Gold, heißt es in Sprüche 3. Es ist gut, das Gute zu leben, heißt Gottes Lebensordnungen für sich zu kennen und anzunehmen. Meine Satzungen, meine Vorschriften sollt ihr behalten, denn der Mensch, der sie befolgt, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Drittes Buch Mose 18. Das gute Leben kriegt man nicht aus eigener Anstrengung und das ist auch nicht das eigene Verdienst. Gutes Leben ist ein Geschenk. Und gutes Leben soll immer ein gerechtes Leben sein. Aber das bedeutet etwas ganz anderes im Alten wie im Neuen Testament. Nicht alle sollen gleichen Besitz haben und alle Güter der Welt sollen an alle gleich verteilt werden. Das ist eine Utopie, das gab es noch nie und wird es auch nie geben. Allerhöchstens werden die, die mehr haben, die viel haben, nur mal andere Personen sein. Aber im Grunde genommen bleibt das Verhältnis gleich. Gerecht heißt, entsprechend den Beziehungen, die man lebt, zu sein, dem anderen Entgegenkommen im Leben zu ermöglichen, Recht schaffen dem Benachteiligten, Gutes zu mehren statt zu kürzen, nicht zu berechnen, nicht zu optimieren. Wer klare Worte sucht, wird Worte finden, die keine Auslegung brauchen. Zur Frage der Gerechtigkeit und Unrecht, Sprüche 11, der Gerechte ist vom Baum des Lebens, Unrecht raubt das Leben. Zur Frage nach Mobbing und Mitarbeiterführung, Sprüche 15,4, eine sanfte Zunge ist ein Baum des Lebens, eine falsche bricht den Lebensmut. Und zur Frage nach Gewinnmaximierung und Korruption, Sprüche 15,27, wer Gewinn macht, zerstört sein Haus, wer Bestechung hasst, wird leben. Die Ökonomen werden mir jetzt widersprechen, aber die Sprüche sagen das so. Die Lebensordnungen der Bibel wollen, dass Gutes im Leben ausgelebt werden können. Denn solch ein Weg führt letztlich zu Gott. Sucht mich, dann werdet ihr leben. Und eine dritte Schachtel, die ich mitgebracht habe. Die Frage ist, was ist Leben? Sie ist die kleinste Praline, aber oho. Vielleicht konnte ich euch einen Geschmack davon vermitteln, dass die Texte des Alten Testamentes Lebensnähe und Lebensfreude vermitteln. Da hinten möchte jemand die kleinste, aber edelste Praline haben. Das Alte Testament vertritt keine Wellness-Theologie. Nein, aber sie sagt etwas Wichtiges, etwas Bedeutendes aus. Was ist denn besser, wichtiger als Leben? Psalm 63, 4. Deine Güte ist besser denn Leben. Deine Zuwendung, deine Freundlichkeit, deine guten Taten, das bedeutet Güte, sind besser als Leben. Einer, der ausgebrannt ist, der verfolgt ist, lobt Gott für seine Güte, für seine Zuwendung, die besser ist als Leben, auch wenn die Feinde ihm das Leben nehmen werden. Vers 10, deine Zuwendung ist besser denn Leben. Was immer meine Seele bedrängt, von innen und außen, alles, was ich durchleben kann, deine Güte ist besser. Und schließt mit einem Lob, einer Anbetung, und das ist nicht, wie man immer wieder versucht, so die Himmelsleiter von unten nach oben zu Gott hin zu bauen und immer länger zu machen, sondern von oben nach unten. Gott kommt dem Beter entgegen. Leben in der Nähe Gottes eröffnet einen Türspalt in die Ewigkeit, in die Nähe Gottes. Ein gutes Leben braucht Raum für Klage und Trauer. Und doch können in den Lobliedern mitten im Leben mitschwingen, was Leben ist. Nähe Gottes auch mitten im Leid. Das Alte Testament ist lebensnah und voller Bewegung auf dem Weg zum Leben. Und in diese Bewegung wollte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen. Letztlich bleibt bei allem nur die Weisheit und Erkenntnis aus Psalm 16, die wir gelesen haben. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Amen.